Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo, herzlich willkommen. Ihr hört den Podcast. Das ist der Podcast der Ruhrnachrichten für Castrop-Rauxel. Ich bin Teve Schäfer. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Folge 199 steht an und wir haben heute einiges auf dem Zettel. Es gibt Entwicklungen im Todesfall eines 17-Jährigen, über den wir schon in der vergangenen Woche gesprochen haben. Wir schauen auf lange Wartezeiten an einem Bahnübergang, auf neue Events am Kanal, auf einen Umzug des Standesamts und auf eine neue Event-Location im Dorf Rauxel. Außerdem sprechen wir über zwei größere Hauptthemen. Einmal über die Retourenflut von Online-Händlern wie Temu und Shein und warum eine Postfiliale in Castrop-Rauxel sich zwischenzeitlich geweigert hat, Retouren von diesen Anbietern anzunehmen. Und wir werfen einen Blick auf einen Ort mit viel Geschichte. Das ehemalige Kino Die Kurbel wird gerade zu einem neuen Kulturort umgebaut. Dort könnten schon dieses Jahr wieder Veranstaltungen ausgerichtet werden. Und unsere Kollegin Ronny von Wangenheim war für uns in der Kurbel, kann uns erzählen, wie es da gerade aussieht und was geplant ist. Los geht's aber wie immer mit unseren Kurznachrichten, also genau hingehört. Wendung. Die Ermittlungsbehörden beschäftigen sich weiter mit dem Fall eines 17-Jährigen, der Mitte Januar an der Wartburgstraße in Castrop-Rauxel tödlich verletzt worden ist. Der Jugendliche war am Abend schwer verletzt auf dem Bürgersteig aufgetaucht und kurz darauf gestorben. Seit unserer letzten Folge gab es in diesem Fall neue Erkenntnisse. Die 17-jährige Tatverdächtige hat eingeräumt, bei ihrer ersten Aussage gegenüber der Polizei falsche Angaben gemacht zu haben. Zunächst hatte sie behauptet, sie sei auf dem Weg zur Fahrschule von einem Unbekannten angegriffen worden. Inzwischen ist klar, die beiden Jugendlichen kannten sich und hatten sich freiwillig an der Wartburgstraße getroffen. Die Jugendliche bleibt aber bei ihrer Darstellung, in Notwehr gehandelt zu haben. Sie sagt, es habe bei dem Treffen einen sexuellen Übergriff gegeben, gegen den sie sich gewehrt habe. Nach ihren Angaben setzte sie zuerst Pfefferspray ein und stach anschließend mit einem spitzen Gegenstand zu. Nach der Vernehmung wurde die 17-Jährige entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Umzug. Für Brautpaare in Castrop-Rauxel gibt es bald eine neue Adresse. Das Standesamt zieht vom Rathaus am Europaplatz in den Irinpark um. Ab Montag, 9. Januar, finden Trauungen und Dienstleistungen in den neuen Räumen im Gebäude Irin 6 an der Irinstraße statt. Dort wartet auch ein neu eingerichtetes Trauzimmer direkt in Nähe des Irinturms. Für den Umzug bleibt das Standesamt vorübergehend geschlossen. Von Montag, 26. Januar, bis einschließlich Freitag, 6. Februar, ist dort kein regulärer Besucherverkehr möglich. In dringenden Fällen ist das Standesamt per E-Mail erreichbar. Für Bestatter wird während der Schließzeit ein Notdienst eingerichtet, damit wichtige Abläufe weiterhin gewährleistet sind. Wartezeit. Wer regelmäßig über den Deininghauser Weg fährt, braucht im Moment vor allem Geduld. Am Bahnübergang bleiben die Schranken derzeit deutlich länger geschlossen als sonst, teilweise auch zu Zeiten, in denen normalerweise kaum Züge fahren. Grund dafür sind mehrere Probleme bei der Deutschen Bahn. Auf zwei Streckenabschnitten zwischen Dortmund-Mengede und Castrop-Rauxel dürfen Züge aktuell nur mit stark reduzierter Geschwindigkeit unterwegs sein. Teilweise rollen sie dort mit Tempo 20 oder 30 über die Gleise. Für eine der beiden sogenannten langsamen Fahrstellen soll es noch bis Ende des Monats eine Reparatur geben. Für die zweite Stelle kann die Bahn bislang keinen konkreten Zeitplan nennen. Hinzu kommt noch ein Faktor. Wegen einer defekten Brücke in Bottrop wird der Bahnverkehr auf dieser Strecke derzeit gebündelt und umgeleitet. Das heißt, mehr Züge, langsamere Fahrten und ein ohnehin stark genutzter Übergang sorgen so für lange Wartezeiten, besonders am Deininghauser Weg. Eisstockschießen. Am Rhein-Herne-Kanal wird es in den kommenden Wochen sportlich. Das Restaurant Haus Hölter startet ab dem 6. Februar mit einem Eisstockturnier. Teilnehmen können Teams mit mindestens 4 Personen. Die Startgebühr beträgt 50 Euro pro Mannschaft. Unter der Woche beginnen die Spiele ab 18.30 Uhr und bei entsprechender Nachfrage sind auch Termine am Wochenende geplant. Die Siegermannschaft kann als Preis unter anderem unter einer Ballonfahrt, einem Wellnessaufenthalt oder einem Boulder-Erlebnis wählen. Die Eisstockbahn kann aber auch unabhängig von dem Turnierbetrieb gebucht werden, zum Beispiel für Firmen, Vereine oder private Gruppen. Anmeldungen und Anfragen nimmt das Haus Hölter per Mail entgegen. Schon vorher steht da noch ein besonderer Abend an, und zwar am 30. Januar gibt es eine Weinverkostung mit einem fünfgängigen Menü. Der Preis liegt bei 99 Euro pro Person. Das Menü ist schon einzusehen und es klingt ziemlich nice. Wer da dabei sein möchte, muss auch vorher reservieren. Das geht ebenfalls am einfachsten per Mail an das Haus Hölter. Events. Auf Hof Schulte-Rauxel entsteht eine neue Event-Location. Die Betreiber des Panorama-Restaurants am Stadtgarten eröffnen dort das Panorama-Event-Haus. Genutzt werden die Räumlichkeiten, in denen zuvor die Weinbar Zum Pierre untergebracht war, die inzwischen geschlossen ist. Nach dem Auslaufen des Mietvertrags zum Jahresende wird der historische Hof nur neu belebt. Geplant sind Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Kommunionen, Firmen oder Weihnachtsfeiern. Je nach Nutzung der Räume können dort bis zu 150 Gäste zusammenkommen. Darüber hinaus soll es auch offene Veranstaltungen geben, etwa Abende mit Musik, Wein und Essen. Ganz bewusst wollen die Betreiber einen Ort schaffen, an dem man einfach vorbeikommt und ins Gespräch kommt. Derzeit wird auf dem Hof noch renoviert. Die Eröffnung des Panorama-Eventhauses ist für März geplant und soll das gastronomische und kulturelle Angebot in Castrop-Rauxel erweitern. Das waren Kurznachrichten aus dieser Woche und jetzt geht es weiter mit unseren Hauptthemen. Bei unserem ersten Thema geht es um einen Fall, in dem ein Postfilialenbetreiber aus Castrop-Rauxel eigenmächtig entschieden hat, bestimmte Pakete nicht anzunehmen, um einerseits ein Zeichen für Ressourcenschutz zu setzen und andererseits aber auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten von einer Paketflut an Retouren, die in seiner Filiale angefallen seien. Und dazu spreche ich jetzt mit Katharina Langenkemper. Hallo Katharina.
Hi.
Katharina, eine Kundin hat uns angeschrieben, dass sie Probleme hatte, ein Paket abzugeben bei Edeka Richter auf Schwerin. Was war da los?
Ja, genau. Also sie hatte uns angeschrieben, sie hatte Probleme und zwar hat sie sich etwas bei Temu bestellt. Das ist ja so ein Onlinehandel, ein chinesischer Großkonzern. Da wird immer sehr, sehr billig die Produkte verkauft und deswegen kann man da auch entsprechend immer sehr viel bestellen.
Ist es Mode oder wie?
Bei Temu ist es, ich glaube, da kann man so gut wie alles bestellen. Klamotten kann man da bestimmt auch bestellen. Es ist aber, glaube ich, eher so wie Amazon, nur noch günstiger. Und die ist halt am, ich glaube, 13. Januar dahin gegangen und hat versucht, das Paket abzugeben und...
Also eine Retoure sozusagen, ne?
Genau, eine Retoure. Sie wollte was zurückschicken. Ich würde sagen, Temu ist jetzt auch dafür bekannt, dass die Qualität nicht so unbedingt die beste ist.
Dann wollte sie das zurückschicken und das hat nicht geklappt. Warum nicht?
Sie ist in der Filiale selber auch schon auf DIN A4-Blätter gestoßen, die sie darauf hingewiesen haben, dass keine Temu- und Shein-Pakete mehr angenommen werden in dieser Postfiliale. Die Mitarbeiterin vor Ort konnte ihr oder wollte ihr nicht unbedingt erklären, wieso und hat auf den Chef verwiesen, der aber in dem Moment nicht vor Ort war.
Was ist Shein?
Shein ist ein Onlinehandel auch für Klamotten. Also das ist sozusagen das Kleidungspendant zu Temu und auch ein chinesischer Großkonzern und die gehören, soweit ich das weiß, auch zusammen. Und die sind halt, wie gesagt, beide dafür bekannt, dass die Sachen sehr, sehr günstig produziert werden, sehr schlechte Qualität haben und dass man da für wenig Geld sehr, sehr viel bestellen kann.
Ist die Frau ihr Paket denn dann noch losgeworden da bei dem Edeka?
Ja, tatsächlich schon. Also nach ein bisschen Diskussion konnte sie das Paket dann doch dort abgeben. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es daran lag, dass es vielleicht auch nur ein kleines Paket war, weil mit großen Paketen hat der Paketshop auch ein Problem. Aber da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
Gut, da waren Zettel von dem Shop-Betreiber, dass er keine Shein- und Temu-Pakete annehmen möchte. Daraufhin hast du mal mit dem Betreiber von dem Shop gesprochen. Was hat er gesagt?
Genau, also ich bin dann erstmal da hingegangen und habe erstmal nur eine Mitarbeiterin angetroffen. Die konnte mir leider nicht weiterhelfen und hatte mich darauf verwiesen, dass am nächsten Tag der Chef da ist.
Björn Weide.
Genau, der Björn Weide. Und daraufhin bin ich auch am nächsten Tag nochmal hingegangen und hatte aber vorher, nachdem ich erfolglos dort war, auch eine Presseanfrage an die DHL Deutsche Post Group gesendet, wo ich das einfach mal nachgefragt habe, ob das überhaupt erlaubt ist, von einer bestimmten Marke oder von einer bestimmten Firma die Pakete nicht anzunehmen. Und Spoiler-Alarm, es ist nicht erlaubt. Und genau, dann...
Wie hat denn der Herr Weide begründet, dass er Temu und Shein nicht annehmen möchte?
Die Begründung für ihn war zum einen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Also er hat anscheinend einen auch ein persönliches Problem mit diesem verschwenderischen Konsum, den Temu und Shein befeuern. Aber unter anderem zählt er auch dazu, dass die Pakete ganz oft sehr, sehr groß sind und sehr schlecht von den Kundinnen verpackt werden und von den Kunden und deswegen in der Filiale sehr, sehr viel Platz wegnehmen. Und wer schon mal in Edeka Richter auf Schwerin in dieser Postfiliale war, der weiß, die ist ziemlich klein und die haben nicht viel Platz für Pakete. Und das hat wohl gerade vor Weihnachten so ein Ausmaß angenommen, dass so viele Shein- und Temu-Pakete da retourniert wurden, dass der Chef irgendwann sagen musste, okay, wir haben da keinen Platz mehr für. Das ist eigentlich, also er hat mir gesagt, das ist nachweislich Müll und deswegen möchte er die Pakete nicht mehr annehmen und lieber Platz für andere Retouren und andere Postsendungen schaffen.
Ich kann mal aus deinem Artikel zitieren direkt. Er hat gesagt, die Kunden kommen hier mit riesigen Paketen an. Das hat dazu geführt, dass wir mit den anderen Postsendungen, also vor Weihnachten, gar nicht mehr hinterhergekommen sind und Weihnachtsgeschenke, die von hier verschickt wurden, teilweise gar nicht mehr rechtzeitig rausgegangen sind. Das ist also das Problem, weshalb er, Teil des Problems, weshalb er beschlossen hat, ich möchte diese Produkte, diese Pakete von Temu und Shein nicht mehr annehmen, weil die Pakete seiner Aussage nach nachweislich Müll seien. Jetzt hast du aber schon angeteasert, dass die DHL, zu der dieser Paketshop ja praktisch gehört, in dessen Auftrag er diesen Paketshop betreibt, das nicht gut heißt. Was haben die jetzt konkret zu dem Fall gesagt?
Die Deutsche Post hat Björn Weide, den Inhaber von der Postfiliale, darauf hingewiesen, dass er die Pakete annehmen muss. Also, dass er vertraglich dazu verpflichtet ist und dass er nicht bestimmte Unternehmen rauspicken kann, die er jetzt nicht annehmen möchte. Und mir gegenüber hat die DHL Deutsche Post auch nochmal gesagt, das war ein Kommunikationsmissverständnis. Und daraufhin hat Björn Weide auch die Zettel, die in der Postfiliale hingen, abgenommen und nimmt die Temu- und Shein-Pakete jetzt auch wieder an, wenn auch widerwillig.
Er bleibt ja trotzdem bei seiner Meinung und sagt, man kann sich nicht vorstellen, mit welchen Mengen wir es hier zu tun haben. Und er könne das nicht nachvollziehen, dass der Staat da gar nicht tätig würde, im Sinne von andere Regeln, damit sowas vielleicht nicht mehr so einfach möglich ist. Jetzt warst du unterwegs und hast schon mal ein paar andere Post-DHL-Shops angefragt, ob die ein ähnliches Problem haben. Einer hat immerhin so geantwortet, dass wir auch aus dem Gespräch was wiedergeben dürfen. Was hast du so bei der Recherche erfahren?
Genau, ich habe dabei herausgefunden, dass hier in der Altstadt die Paketshops und die Postfilialen eigentlich kein Problem mit Shein und Temu haben. Also die haben einfach nicht diese Flut an Retouren, die der Edeka auf Schwerin erlebt oder die Postfiliale im Edeka. Und deswegen ist da jetzt das Problem nicht so groß.
Alles klar, Katharina. Vielen Dank, dass du das Thema für uns begleitet und verfolgt hast. Und ja, es war natürlich nicht unsere Absicht, dass jetzt Edeka Postshop wegen uns seine Regeln ändern muss. Aber es ist, hat sich nun mal so ergeben im Laufe der Recherche. Vielen Dank. Bis dann.
Bis dann.
Die Kurbel in Castrop-Rauxel ist ein Gebäude, das emotionalisiert, weil da sehr viele Erinnerungen dran stecken. Und jetzt könnte da bald neues Leben einkehren, zumindest wenn die Pläne wahr werden, über die Ronny von Wangen halt sich vor Ort informiert hat. Hallo Ronny.
Hallo.
Du warst für uns in der Kurbel und hast dich da mal umgeschaut und von den neuen Plänen erfahren, die es da gibt. Nimm uns doch mal mit rein in das alte Kino. Wie sieht es da jetzt im Moment aus?
Genau, das muss man als erstes sagen. Die Kurbel war ein Kino, das letzte Kino, was es in Castrop-Rauxel gab. Und deshalb haben auch viele Menschen emotionale Erinnerungen. Und ja, jetzt kommt man, wenn man hineinkommt, in eine große Halle, entkernte Halle, da wo früher die ganzen Zuschauersitze waren, wo die große Leinwand war, wo es so ein Bild von so einem großen, ja wie so eine Art Oscar gab, also ja, da ist jetzt alles leer. Man sieht die kahlen Wände. Man sieht ja ganz viel von der Architektur dieser Halle. Und ein bisschen was ist neu. Das sieht man auch, nämlich zum Beispiel Fenster, die da drin sind.
Sieht das denn noch aus wie ein Kino?
Überhaupt nicht. Da kann man, also das heißt, nein, das muss man sagen, zweigeteilt. Wenn man in die Halle reinkommt, sieht man nichts mehr von dem Kino. Das könnte auch eine große Industriehalle sein. Aber wenn man dann weitergeht, zwar zu dem Eingang hin, der früher der Eingang war, zur oberen Münsterstraße, denn da befindet sich die Kurbel. Da sieht man noch zum Beispiel das alte Kassenhäuschen, Da ist auch noch der alte Vorhang drin, wie mir Martin Hirsch erzählt hat, der dem das jetzt gehört alles. Und da sind auch noch so ein paar Filmplakate. Also da sieht man noch so ein bisschen was von der alten Atmosphäre.
Früher hatten da Leute ihr erstes Date, haben irgendwelche Filme sich angeguckt, die wahrscheinlich bis heute auch noch ihre Erinnerungen an diese Zeit prägen und haben da vielleicht ihren ersten Kuss gehabt oder was auch immer. Was soll denn da jetzt in Zukunft rein?
Ja, es soll wieder ein Ort der Kultur werden. Es wird kein Kino mehr sein, das ist klar, obwohl sogar noch ein uralter Projektor drin steht und die Löcher oben in der Wand, da kann man noch sehen, wo die Projektoren früher waren, die dann reinstrahlten. Aber es soll ein Ort der Kultur sein und Martin Hirsch kann sich vieles vorstellen dort. Also er hat Kontakt mit dem Castroper Kunstverein. Das heißt, die haben ja zum Beispiel einen Kunstmarkt gemacht, das letzte Mal kurz vor Weihnachten in der Aula vom ASG. Das könnte er sich gut vorstellen, dass es dann dort einen guten Platz finden könnte. Auch irgendwelche Ausstellungen sind möglich, vielleicht auch ja Lesungen oder er ist da ganz offen. Er hat da sehr viel Arbeit reingesteckt, um das Ganze so wieder zu machen, dass man da rein kann. Das erste Mal, als ich drin war, war es zum Beispiel eben noch stockdunkel, weil keine Fenster gab und nichts. Da konnte man sich also nur vortasten. Und es war ja Schutt und eine ganze Menge. Also er hat da tonnenweise Material rausgeholt. Er sagt aber auch, er ist offen für Ideen von Castrop Rauxel. Also wenn jemand eine super Idee hat, was er da machen könnte, ja, dann kann er sich an ihn wenden und dann wird es vielleicht auch Realität werden.
Wie konkret sind diese Pläne denn jetzt schon?
Also es ist noch einiges zu tun drin. Also es ist viel ist schon passiert, hatte ich ja schon erwähnt. Die Fenster, Beleuchtung und sowas, das ist alles schon da. Er rechnet damit, dass es so im Frühling oder spätestens zum Sommer die ersten Veranstaltungen geben könnte.
Ah ja, also doch schon so relativ bald.
Ja, genau. Es muss natürlich, also jetzt im Augenblick wäre es wahrscheinlich einfach zu kalt in der Halle, um da irgendwie groß was machen zu können.
Wie ist Martin Hirsch an dieses Kino gekommen?
Also der ist irgendwann nach Castrop-Rauxel gekommen, der Liebe wegen, und hat dann irgendwann dieses, ja eigentlich den Bungalow hinter der Kurbel entdeckt und den gekauft und dann eben später auch noch das ganze Kinogebäude dazu. Er ist selber Künstler und schafft sehr, sehr großformatige Fotografien nach einem ganz ja, speziellen Verfahren, sehr aufwendig, sehr, sehr spektakuläre Fotos. Da hat er sich auch in Teile der Halle sein Atelier eingerichtet. Da, wo früher das kleine Kino war, das gab es ja auch noch mit ein paar wenigen Plätzen, da ist heute sein Lager, da lagert er all seine Werke. Ja, und aber wie gesagt, da er auch selber künstlerisch tätig ist, hatte er auch Interesse und Spaß daran, das Ganze noch weiterzuentwickeln.
Wie groß ist eigentlich dieses Gebäude? Was für Events könntest du dir da vorstellen, so vom Umfang her?
Oh, also ich kann das schlecht in Metern, da bin ich ganz schlecht im Schätzen. Das ist schon richtig, richtig groß. Man kann die Halle ja sehen, wenn man von der Seitenstraße aus reinkommt. Also die zieht sich ja die ganze Wand lang. Die ist ja auch gerade zum Beispiel, wurde da so eine riesen PV-Anlage oben drauf gebracht, die ist auch riesengroß. Also das ist schon richtig Fläche, man könnte da viel machen. Theoretisch, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Technik können wir wahrscheinlich sogar ein Konzert da machen oder aber so einen Markt da innen drin aufzubauen, wie zum Beispiel so ein Kunstmarkt, das geht auf jeden Fall.
Du bist für uns auch noch ein bisschen in die Geschichte der Kurbel eingetaucht und hast dir mal angeschaut, wieso die Castrop-Rauxler so eine emotionale Beziehung zu diesem Ort haben, Ronny. Was kannst du uns dazu noch erzählen?
Ja, sie haben erstmal eine emotionale Beziehung. Das merkt jeder. Also sobald man irgendwie mal über die Kurbel spricht, kommen überall Erinnerungen hoch. Und ja, das liegt vielleicht in der Natur der Sache, dass man halt früher ging man ins Kino, um Filme zu gucken, aber auch um Freunde zu treffen, um vielleicht in der letzten Reihe zu knutschen. Das gab's halt, ja, und war total wichtig in so einer Stadt wie Castrop-Rauxel. Und die Kurbel war eben das letzte Kino, was es dann tatsächlich noch gab. Und der Besitzer hat sich da auch lange gekämpft darum, das zu behalten. Aber letztendlich war die Technik einfach so überaltet, dass er das nur noch wenige Filme spielen konnte und musste das Kino damals aufgeben. Also es wäre finanziell viel zu eine große Aufgabe gewesen, das alles umzurüsten. Zumal das Kinosterben da ja schon stattgefunden hat. Man weiß ja heute, gibt es ja wirklich nur noch die großen Kinos und dann vielleicht so ein paar Programmkinos, die mit öffentlicher Förderung überleben. Aber Martin Höß sagt selber auch, er kriegt immer mal wieder mit, dass der Eingang von vorne, von der oberen Münsterstraße, da sieht man ja noch diese Schaufenster, also Schaufenster, die sind natürlich leer, aber auch diese Leiste über dem Eingang, die noch an Kino erinnert. Man sieht, dass da früher ein Kino war. Es gehen immer wieder mal Leute rein, erzählt er, die dann auch sich umgucken und mal, wenn die Tür offen steht zum Tor, mal reingehen und schauen und sagen, ach guck mal hier, hier war ich. Und der hat doch schon viele Geschichten erlebt und viele Leute haben auch Geschichten uns erzählt. Vor ein paar Jahren, ich glaube es ist so 2018, meine ich, war es, als das Kino dann offiziell, ja, leergeräumt wurde und die Castrop-Rauxer damals auch ja Utensilien, also zum Beispiel auch Kinosessel kaufen konnten. Das haben auch viele gemacht und haben da eben auch ganz viel erzählt, was sie damals erlebt haben.
Zumal die Hauptzeit dieses Kinos ist ja gewesen, als es noch keine großen Bildschirme normalerweise in jedem Haushalt gab. Ne? Wenn ich mir dann an den röhrenden Fernseher von meiner Oma erinnere, da war nichts mit großem Filmerlebnis. Und da war das Kino dann wahrscheinlich der Ort, wo man hingegangen ist. So stelle ich mir das im Alter von 27 Jahren vor.
Ja klar, so war es ja auch. Es ist ja praktisch, dass die Kinos liefen ja schon in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also dann nach dem Zweiten Weltkrieg war das eben auch, wenn man Unterhaltung haben wollte, dann ging man ins Kino. Und ja, wenn man sich überlegt, das kleine Kino, das war damals ja noch völlig in Ordnung für die Menschen. Heute haben die meisten Leute wahrscheinlich eine größere Leinwand bei sich zu Hause im Wohnzimmer stehen. Ne?
Auch in Hattingen, wo ich herkomme, da gab es ein Kino. Als ich ganz klein war, habe ich meinen ersten Film da geschaut, Harry Potter noch. Und das wurde dann auch dicht gemacht. Und das wird heute noch von Hattingern immer angesprochen. Mann, früher hatten wir noch ein Kino und heute, was haben wir denn noch? Jetzt müssen wir immer für alles nach Bochum fahren.
Genau,
und so.
Ja.
Also das gehört irgendwie schon auch zur Identität von einer Stadt.
Auf
nach
jeden
wie vor,
Fall.
Dass man ein Kino hat irgendwie. Ne?
Auf jeden Fall, das merkt man eben auch. Und auch wenn wir was schreiben über die Kurbel oder Fotos zeigen, wie es jetzt drin aussieht, es kommen immer wieder dann sofort Resonanz von Menschen, die sich auch erinnern und ja auch immer wieder sagen, ach, wir hätten gerne ein Kino wieder zurück.
Jetzt hast du gesagt, das ist ein Künstler, der dieses Kino besitzt. Wo hat er denn die Kohle her, das alles da zu machen?
Ja, da habe ich ihn nicht so genau gefragt. Er ist ja nicht nur Künstler. Künstler sind ja meistens brotlos. Aber er hat eigentlich einen anderen Hintergrund. Er ist Neurowissenschaftler. Er hat sehr erfolgreich oder arbeitet da sehr erfolgreich. Er hat eine Professur für künstliche Intelligenz in der Medizin. Mhm. Er hat da mal vor schon etlichen Jahren auch ein Programm entwickelt. Ja, ich denke mir, da kann man wahrscheinlich auch Geld verdienen, keine Ahnung.
Kann man aber wahrscheinlich ganz gut von leben.
Ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht gefragt, das ist mir auch egal. Er hat sich auf jeden Fall da sehr gut eingerichtet und ich finde es toll, dass er das Ganze so erhalten will und auch den Castrop-Rauxern eben öffnen will wieder.
Wer da interessiert ist, irgendwelche Veranstaltungen drin zu machen, der kann sich diese Location auf jeden Fall schon mal merken. Richtung Sommer nächsten Jahres könnten da die ersten Veranstaltungen stattfinden.
Sommer diesen Jahres.
Diesen Jahres. Wir haben schon 2026.
Genau.
Richtig. Okay, Ronny, dann bedanke ich mich herzlichst für deinen Besuch bei mir im Podcast.
Immer wieder gerne.
Bis bald.
Bis bald.
Zum Schluss noch unser Lesetipp. Ich habe einen Vormittag in der Kita Lummerland in Ickern verbracht und habe mir einfach mal aus Erzieherperspektive angeschaut, wie so ein Vormittag abläuft und was für Eindrücke da auf einen einprasseln. Und ich muss sagen, es war krass. Ich habe das wirklich unterschätzt, was in der Kita so alles abgeht und wie viel Aufmerksamkeit, Ruhe, Gelassenheit, aber dann auch Konzentration man braucht, um einen Tag in der Kita zu verbringen und auf 21 Kinder zugleich aufzupassen, auch wenn man natürlich die Kollegen dabei hat. Aber wenn die so um einen rumflitzen, das ist schon wirklich heftig. Und ich habe höchsten Respekt vor diesem Beruf, gerade jetzt, nachdem ich nochmal da war. Wer wissen möchte, wie der Kita-Alltag aus meiner Perspektive ausgesehen hat, jenseits von Statistiken, politischen Debatten und sonstigem, was so diskutiert wird, dem empfehle ich diese Reportage sehr. Es hat großen Spaß gemacht, das zu schreiben und natürlich auch den Tag dort zu verbringen. Vielen Dank nochmal an die Kita Lummerland. Wer diesen und alle anderen Texte und Videos von uns in voller Länge sehen möchte, der braucht ein RN Plus Abo. Damit bekommt ihr vollen Zugriff auf alle unsere Inhalte und seid immer top informiert. Im Moment gibt es das Angebot, 1 Euro zu bezahlen und 6 Monate lang das RN Plus Abo zu nutzen. Da seht ihr dann zum Beispiel ein Video aus der Kurbel in Castrop-Rauxel, wie es da gerade aussieht. Und in dem Fall können Bilder, glaube ich, noch mehr sagen als Worte allein. Außerdem gibt es da zum Beispiel meine Kita-Reportage, aber wie gesagt auch alle anderen Themen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.